Vater, im Namen Jesu wollen wir ganz bewusst auch in diesem zweiten Teil dieses Tages zu dir kommen, dir danken für das, was wir neu oder erneut gehört haben an diesem Vormittag, dir danken, wo du Dinge in unserem Leben wieder zurechtgerückt hast, wo du uns auf das Wesentliche und Entscheidende wieder neu hingewiesen hast, wo du uns auch wieder froh gemacht hast darüber, was wir in dir haben, was du uns geschenkt hast durch die Gerechtigkeit, die du uns gegeben hast. Wir von ganzem Herzen dir auch dankbar sind darüber, dass du uns in eine so befreiende Beziehung zu dir hineingestellt hast. Und gleichzeitig siehst du ja, wie wir immer wieder in unserem ganz normalen Nachfolgeleben diesen Grad nicht aushalten können und zur einen und zur anderen Seite abrutschen. Und deswegen brauchen wir es so dringend, dass du es uns immer wieder klar machst durch dein Wort, durch die Bibel, durch diese Aussagen. Danke für diesen Vortrag. Wir wollen offen sein und hören, aufnehmen, was wir nun heute Nachmittag aufnehmen können, und bitten dich, dass du unseren Referenten segnest, dass du ihn bestätigst, dass du ihn leitest durch deinen Heiligen Geist und dass du uns erkennen lässt, was für uns dran ist, was du uns weitergeben möchtest. Danke, dass du unter uns präsent bist und unter uns wirkst. Wir ehren dich darüber. Amen. Amen. Bitte.
Ich hoffe, wir sind alle sonnenverwöhnt und Mittagsschlaf erholt, sodass wir uns auf die tiefen Gedanken des Paulus wieder konzentriert einlassen können. In den ersten beiden Hauptteilen des Römerbriefes entfaltet Paulus vor allen Dingen die Aussage vom Habakuk-Zitat, der aus Glauben Gerechte. Die ersten vier Kapitel, die wir heute Morgen von ihrem Thema her behandelt haben, beschäftigen sich mit der Frage, wie werden wir gerecht, nämlich aus Glauben. Kapitel 1 bis 4 und in der Gliederung, die ich austeilte, können wir zu Hause in Ruhe die Einzelschritte des Paulus verfolgen. Heute Mittag nun wollen wir uns mit dem Aspekt der Gegenwart beschäftigen. Und damit kommen wir bei dem Habakuk-Zitat von Habakuk 2,4, zitiert in Römer 1,17, zu der zweiten Aussage, der aus Glauben Gerechte wird leben. Man kann sehr schön, deshalb habe ich es auch hier in Klammer angefügt, deutlich machen, dass die Begriffe Gerechtigkeit und Glaube in den ersten vier Kapiteln dominant sind, vorherrschend sind, und dass dann ab Kapitel 5 das Stichwort des Lebens immer wieder auftaucht. Es geht um das Leben, heute Mittag und heute Abend, heute Nachmittag aber um den Aspekt des Lebens in Hinsicht auf die Gegenwart, heute Abend dann in Hinsicht auf die Zukunft. Inwiefern kann man sagen, dass die aus Glauben Gerechtfertigten, die Begnadigten, leben? Römer 5, 1 folgende möchte ich zunächst vorlesen. Nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir im Glauben den Zugang haben zu dieser Gnade, darin wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Thema für heute Abend. Nicht allein aber das, jetzt kommt der Nachmittag, sondern wir rühmen uns auch, hoppla, der Trübsale. Wir rühmen uns auch der Trübsale, weil wir wissen, dass Trübsal Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber bringt Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Denn Christus ist ja zu der Zeit, da wir noch schwach waren, für uns als Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen, um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir durch ihn bewahrt werden vor dem Zorngericht, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr, um wie viel leichter werden wir gerettet werden, werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Sünde, haben wir heute Morgen uns wieder erinnert, ist in ihrem Wesen Trennung von Gott. Gerechtigkeit ist in ihrem Wesen Beziehung zu Gott und Gemeinschaft mit Gott. Wenn in der Rechtfertigung die Trennung überwunden wird, wenn uns vergeben wird, dann ist ja die Frage, was ist dann mit der Sünde in unserem gegenwärtigen Leben und was ist mit der Sünde in Hinsicht auf unser zukünftiges Leben? Um dies zu beantworten in Hinsicht auf die Trennung, müssen wir uns zunächst vergegenwärtigen, welche Aspekte, welche Gesichtspunkte bei der Sünde eine Rolle spielen. Das Wesen der Sünde ist die Trennung von Gott, die Trennung der Gemeinschaft. Und dann äußert sich die Sünde verschieden. Zunächst einmal ist Sünde Schuld. Dies ist der erste Aspekt. Sünde äußert sich als Schuld. Wenn wir uns von Gott trennen, werden wir ihm gegenüber schuldig. Wenn wir einem Menschen gegenüber sündigen, werden wir schuldig an ihm. Was ist mit der Schuld? Ist die vergeben oder steht die Vergebung aus? Nun, keine Frage. Paulus legt in Römer 5, 1 bis 11 allen Wert darauf. Wir sind bereits versöhnt mit Gott. Wir sind bereits gerechtfertigt. Alle unsere Sünden sind bereits definitiv, endgültig vergeben. So groß sie auch sein mögen, von uns kann keiner eine Sünde haben, so stolz er darauf ist, die zu groß wäre, um nicht von Christi Kreuz schon beantwortet zu sein. Und das, was Paulus in Römer 5, 1 sagt, läuft uns so rein, weil wir den Text schon kennen. Nun wir denn sind gerechtfertigt worden durch den Glauben. Das könnte er als Jude gar nicht sagen. Er könnte höchstens sagen, ich hoffe, dass ich einmal am jüngsten Tag, am Tage Gottes, wenn er erscheint, dass ich dann als gerecht erfunden werde. Paulus aber hält das Rechtfertigungsurteil nicht mehr offen, sondern wie wir lernten, er kennt ja schon Römer 8, bevor er es schreibt, weil er wusste, was er schreiben will. Und da haben wir heute Morgen gehört, er weiß, dass am jüngsten Tag natürlich wir alle schuldig sind. Alle, auch die Christen, auch die Juden, genau wie die Heiden. Dass wir aber begnadigt werden als Schuldige. Und weil wir das wissen, wie es am jüngsten Tag ausgeht, nämlich schuldig, aber begnadigt, deshalb kann er sagen, wir hoffen nicht nur gerechtfertigt zu werden, wir sind jetzt schon gerechtfertigt. Die Rechtfertigung ist eine Gewissheit, die wir als Christen haben dürfen. Es steht nicht offen, was am jüngsten Tag passiert. Wenn wir uns ganz Christus anvertrauen, dürfen wir die Gewissheit haben, ich werde freigesprochen werden. Nicht als Unschuldiger, sondern als Schuldiger freigesprochen. Durch Begnadigung. Und weil wir dies schon als Gewissheit haben, dass unsere Schuld jetzt schon vergeben ist und dass Christi Kreuz auch all die Schuld, die noch vor uns liegt, beantwortet hat. Deshalb kann Paulus daraus folgern, wenn das so ist, dann haben wir jetzt schon gegenwärtig Shalom, Frieden mit Gott. Auch der Friede ist jüdisch ein Beziehungsbegriff. Shalom bedeutet nicht, lass mich in Ruhe. Shalom ist auch nicht Waffenstillstand, sondern Shalom ist eine heilvolle, harmonische Beziehung mit anderen zusammen. Shalom und Gerechtigkeit sind Schwestern nach jüdischem Denken. Sie gehören zusammen. Da, wo Gerechtigkeit herrscht, besteht auch Frieden. Wir haben in unserer Frömmigkeit und in unserem allgemeinen Sprachgebrauch den Friedensbegriff sehr abgeschliffen. Wir haben schon Frieden gehabt, jahrzehntelang, als wir Kalten Krieg hatten, Da haben wir schon gesagt, seit 45 ist Frieden. Das war aber kein Frieden, sondern der eiserne Vorhang war ja da. Wir waren als Land getrennt. Es wurde nur nicht laut geschossen. Das war alles, was fehlte. Aber wir hatten ja keinen Frieden. Das ist jüdisch, das ist biblisch zu wenig für Frieden. Aber auch wir als Fromme haben Jahrzehnte und Jahrhunderte lang den Friedensbegriff zu flach definiert. Wir haben unter Frieden das verstanden, was wir haben an Glückseligkeit, an Seelenfrieden, nämlich in uns und unserem Herzen. Wir strebten danach, in unserer Frömmigkeit Frieden mit Gott zu haben. Und was wir meinten war, ich will ein gutes Gewissen haben, abends einschlafen, mir ist vergeben. Das ist zu wenig. Es geht nicht darum, dass Gott uns in Ruhe lässt, das wäre nicht Frieden, sondern Friede ist eine erfüllte, harmonische, offene Gemeinschaft. Und seltsamerweise kann man auch Frieden haben, wenn man mitten im Krieg ist in Israel. Der kleine David wurde einmal zu seinen Brüdern geschickt, er solle sich im Krieg nach dem Frieden der Brüder erkundigen. Shalom besteht auch in äußerer Spannung und Unruhe, wenn die Beziehung stimmt. Es heißt also nicht, dass alle Wasser eben sein müssen. Man kann auch mitten im Seesturm Frieden haben. Dann nämlich, wenn ich selbst in Beziehung lebe und wenn ich selbst in heilvoller Gemeinschaft lebe. Wir haben Frieden mit Gott. Wir sind schon gerechtfertigt und wir haben Frieden mit Gott. Nicht erschrecken, da ging jemand ein Licht auf. Und die Konsequenz ist, dass wir nunmehr uns rühmen können. Rühmen dessen, was wir uns heute Abend vergegenwärtigen werden, dass wir nämlich als die, die jetzt schon gerechtfertigt sind, schon gegenwärtig Frieden haben, eine Hoffnung haben, dass das Allerschönste noch vor uns liegt, das Allerschönste noch kommt. Und dann sagen wir, ja, so erwarten wir es von einer frommen Rede. In der Gegenwart wird die Vergangenheit getröstet und man schwärmt von einer Zukunft, die ist aber noch nicht da. Und insofern hat Christsein zwar was mit Vergangenheit zu tun und mit Zukunft, aber nichts mit Gegenwart. Nein, Paulus lässt uns nicht raus. Er sagt nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in der Gegenwart. Nicht vertrösten auf Zukunft, nicht trösten über Vergangenheit, sondern getrost sein in der Gegenwart. Und nun formuliert er so, dass es uns fast ein bisschen zu mutig ist, mindestens wenn wir das ernst nehmen. Er sagt, wir rühmen uns nicht nur einer zukünftigen Herrlichkeit, sondern wir rühmen uns auch mitten in unseren Drangsalen, Trübsalen, Einengungen, die uns bestimmen. Ja, er sagt sogar, wir rühmen uns der Trübsale, Bedrängnis und Anfechtungen. Hätten wir nur den Römerbrief, wüssten wir nicht, warum er hier so übertreibt. Das ist zu viel des Mutes, nicht? Er redet hier wie ein junger Vikar, der so ganz frisch in der Erkenntnis ohne Lebensweisheit und Seelsorgeerfahrung des Guten zu viel tut und spielt die Probleme herunter. Der arme Paulus war aber kein junger, unerfahrener Vikar, sondern er war ein leidgeprüfter, bewährter und gestandener Seelsorger. Es hilft uns, diese schweren Verse der Gegenwart zu verstehen, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass Paulus gerade erst den 2. Korintherbrief geschrieben hat, ein Jahr vorher, und dass in Korinth Christen auftraten, die sagten, man erkennt einen wahrhaftigen Apostel und Christen daran, dass er immer 20 Zentimeter über dem Boden schwebt. Alles gelingt ihm, er ist reich, er ist erfolgreich, er wird nie krank, sondern ist gesund, oder wenn er krank wird, dann nur deshalb, damit er sofort geheilt wird. Ein Christ und ein Apostel äußert sich in Dynamis, in Dynamik. Er sprüht nur so vor Lebensgeist. Und dann gab es natürlich in Korinth, wie das auch unter uns heute ist, Menschen, die hatten andere Erfahrungen. Die wussten nämlich, dass Christen auch in Gegenwart noch krank sein können, Schmerzen haben können, enttäuscht sein können, verlassen werden können. Und die wurden von diesen Schwärmern einfach weggeputzt. Was habe ich schon an Verzweiflung erlebt in Gesprächen bei Menschen, die nicht nur selbst krank waren, Anfechtungen und Probleme hatten, sondern die auch noch dafür geprügelt wurden, dass in ihrem Leben Dinge unheil waren, dass in ihrem Leben und ihren Familien Dinge nicht so liefen, wie sie hätten laufen sollen. Und diesen Schwärmern in Korinth gegenüber, und die Tendenz ist in den letzten Jahren durchaus auch in mancher Frömmigkeitsprägung bei uns, dieses ein Christ hat Erfolg, bei einem Christ muss alles stimmen, und wenn du noch krank bist, dann hast du nicht genug geglaubt, dann musst du eben mehr beten oder komm in unsere Gemeinde und dann werden dir schon alle Übel ausgetrieben. Das Letztere stimmt, aber es kommt dann anders raus, als es wohl gemeint war. Paulus hält dagegen und sagt, in seiner sogenannten Narrenrede, 2. Korinther 10 bis 13, die Gegner schwärmen von all ihren Dingen. Und nun haben sie bei Paulus den Falschen getroffen. Ihr redet in Zungen, das kann ich viel mehr. Bei euch in der Gemeinde wurde mal eine Frau wenigstens für 5 Minuten geheilt, dann fiel sie wieder um. Bei mir wurden Hunderte geheilt und die sind nicht wieder umgefallen, sondern die stehen heute noch. Ich habe all das, womit ihr angebt, im Übermaß. Aber ich käme mir töricht vor, damit anzugeben, denn das lenkt vom Wesen des Glaubens ab. Für mich ist die Größe des Glaubens, für mich ist das Überwältigen der Liebe Gottes nicht in meinen Erfolgen greifbar, sondern in der Stunde von Anfechtung, von Leid und von Schwachheit. Ich nenne euch ein Beispiel, sagt Paulus in 2. Korinther 12. Ich habe auch große Visionen gehabt, bis zum dritten Himmel bin ich entrückt, das heißt, ich habe das Paradies schon gesehen, aber das ist nicht das, wo ich mich richtig rühme, das ist nicht der Höhepunkt meines Lebens. Nein, ich, sagt er, habe einen Pfahl im Fleisch, übersetzte Luther. Das kommt uns etwas brutal vor. Es genügt, wenn wir sagen, einen Dorn im Fleisch. Und da kann sich jeder was drunter vorstellen. Nicht, wenn man bei der Wanderung einen Dorn im Fuß hat und kriegt ihn nicht gleich rausgezogen. Etwas, was bei jedem Schmerz einen bis in den Backenzahn hochsticht und man spürt es. Es war keine Sünde des Paulus, sonst wäre die Antwort des Christus nachher nicht verständlich. Es bleibt offen, was es war. Einige sagen, er hatte schlimme Migräneanfälle gehabt, das ist nicht ausgeschlossen. Andere sagen vom Galaterbrief her, er hatte ein schweres Augenleiden, weil er mal dort ein Bild gebraucht, die Galater wären bereit gewesen, sich die Augen auszureißen und ihm zu geben. Das kann aber übertragen sein, wir wissen es nicht, es bleibt völlig offen. Etwas, was Paulus als Schmerz immer wieder einschränkte, eine Krankheit, die nicht geheilt wurde. Er habe Christus 3-mal darum gebeten, dass er doch die Krankheit von ihm nehme. Ich kann doch dir ganz anders zur Verfügung stehen, hat er dem Christus gesagt. Und Christus hat ihm geantwortet, jetzt hat Luther leider übersetzt, lass dir an meiner Gnade genügen. Das klingt so, sei zufrieden. Es steht, ich will sonst nicht immer Sie mit dem Griechischen quälen, aber hier hilft es, es steht im Urtext etwas anderes. Meine Gnade reicht völlig für dich aus. Das klingt schon anders. Nicht sei zufrieden, werd nicht unverschämt, du hast schon Charisma, du hast schon Geist, jetzt sei nicht auch noch glücklich, sondern alles das, was du brauchst, hast du in meiner Gnade. Denn meine Gnade und meine Kraft ist gerade in deiner Schwachheit nicht nur trostreich, sondern vollkommen. Es war bei dem Apostel die Wende in seinem Glauben, als er hier erkannte, wachsen im Glauben bedeutet nicht, dass ich als Mensch immer erfolgreicher werde. Dass ich immer selbstgewisser und selbstsicherer werde. Wachsen im Glauben bedeutet nicht, dass ich weiterkomme. Ich erinnere mich, zufällig hatte ich, sonst habe ich nicht so viele Termine am Wochenende, gestern Abend einen Vortrag in Tübingen. Und da meldete sich auch einer und sagte, ja, aber müssen wir im Glauben nicht wachsen über die Jahre? Und da habe ich gesagt, nur wenn die Demut genauso schnell mitwächst. Denn wir haben immer den Eindruck, wir müssen doch weiterkommen. Nicht? Wir wollen an Silvester zurückgucken und wollen sagen, Herr, du kannst mit mir zufrieden sein, ich bin geistig gewachsen. Probleme sind reduziert, weniger Sünde ist da, alles ist zurückgegangen, sogar meine Eitelkeit, ich bin ganz stolz auf mich. Es ist das Gegenteil. Es ist das Gegenteil. Es ist wie bei jemandem, der ein Land einnimmt. Wenn eine Königin, ein König das Land vergrößert, werden auch die Grenzen länger. In dem Maß, wie du im Glauben wächst, wirst du dir deiner Grenzen immer mehr bewusst. Man erkennt das Glaubenswachstum an der zunehmenden Demut. Wenn du den Eindruck hast, du seist die letzten 20 Jahre gewachsen, hast du rückwärts gemacht. Wenn du den Eindruck hast, ich bin immer mehr auf Gnade und Vergebung angewiesen, irgendwie mache ich rückwärts, dann hast du vorwärts gemacht. Wachsen im Glauben bedeutet nicht, dass wir von unserem himmlischen Vater immer unabhängiger werden, sondern wachsen im Glauben bedeutet, dass wir uns des Angewiesenseins immer mehr bewusst werden. Habt ihr Mütter und Väter im Glauben erlebt, die euch beeindruckt haben? Die haben euch dann aber nicht beeindruckt durch ihre Arroganz. Die haben euch nicht beeindruckt dadurch, dass sie euch immer den Vorsprung spüren ließen, sondern die Demut macht einen Vater, eine Mutter im Glauben aus. Das Beschämende bei Glaubenshelden ist ihre Demut. Die reden von Gott. Die Frischlinge im Glauben, die reden von Wachstum. Wir sollen nicht im Glauben wachsen, sondern Gott soll in uns wachsen. Das ist das Entscheidende. Nicht wir sollen weiterkommen, Gott soll weiterkommen. Denn alles andere läuft auf das alte Spiel von Adam und Eva raus. Wir schämen uns unserer Nacktheit und wir pflücken uns Feigenblätter. Und es gibt ja auch hier fremdartige Bäume, da kann man sich große Blätter wie Feigenblätter pflücken und kann sich dann dahinter verstecken. Selbst Paulus, er erwähnt es hier, weil die Starken in Korinth auf der falschen Spur waren, hat den Christus gebeten, nimm das doch bitte weg. Und das dürfen wir auch. Ich meine, um Himmels Willen nicht, wir sollen jede Krankheit willkommen heißen. Natürlich dürfen wir mit Gott ringen, wie die Psalmisten, wie Hiob gerungen hat mit Gott. Aber das Geheimnis des Glaubens bewährt sich nicht im Erfolg. Es bewährt sich in Schwachheit und Leiden. Das ist etwas unendlich Befreiendes, dass wir nicht dieses Wochenende zusammenkommen, um aufzutanken, wie wir früher gerne gesagt haben. Da bin ich einen habe ich vorhin unter uns gesprochen, der mich noch aus den 60er Jahren, als ich selbst noch junge war und Seefahrt Emma in grünem Hemd, da bin ich immer mit dem Fahrrad in die Klostermühle, das war ein ähnliches Zentrum, besteht ja heute noch in Obernhof bei Koblenz an der Lahn, immer mit dem Fahrrad hingefahren und wollte auftanken. Die Woche war frustrierend, ich fühlte mich ausgebrannt, nicht? Schule ist auch stressig, und dann wollte ich hinfahren und auftanken. Und hatte so die Vorstellung, wenn du dir das gut einteilst, dann reicht dir das die ganze Woche durch oder auch 2 Wochen. Und so geht man immer von Tankstelle zu Tankstelle und möchte den Glauben als Vorrat anlegen. Das Blöde war nur, dass mein Tank immer ein Loch hatte. Ich war noch nicht richtig zu Hause, da war alles weg. Oder meine Mutter machte zu Hause die Tür auf, na Kind, wie geht's denn? Und pff, man fiel in sich zusammen, wie so eine Gummifigur, die aufgeblasen ist und hat ein Loch. Da war alles wieder draußen. Glauben bedeutet nicht tanken und Vorrat halten. Glauben bedeutet angeschlossen sein an Gott selbst. Wir müssen nicht tanken, wir müssen nur merken, dass es mit dem Tanken nicht geht. Wenn wir in diesem Wochenende erkennen, dass man Glauben nicht tanken kann, sondern dass man nur den lebendigen Gott in seiner Begleitung haben darf, dass es keine andere Antwort auf unsere Probleme und Fragen gibt als Gott in Person, Jesus Christus, den Auferstandenen in Person, dann wird unser Leben anders aussehen. Nicht bitteschön, dass wir dann wieder diese Überflieger werden wie in Korinth. Darum geht es gar nicht. Dass wir Segen erleben in Situationen, in denen wir ihn überhaupt nicht vermuten. Ein Beispiel als Illustration. Ich habe als Schüler die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen gehabt und habe immer gedacht, ich muss doch meine Klassenkameraden und meine Lehrer irgendwie bekehren. Und jeden Morgen habe ich mir vorgenommen, also mindestens sprichst du heute mit einem, ganz emsig und mit roten Ohren. Aber so sehr ich es auch versuchte, es ging immer voll daneben. Und ich hatte auch den Eindruck, ich mache mehr kaputt als ganz. So wie wenn Kinder Schokoladenflecken von ihrem weißen Kleid entfernen, nicht? Das ist nur der Anfang der Katastrophe, es wird immer schlimmer, nicht? Nachher wird mit Teer kaschiert, nicht? Und dann ist die Mutter erst recht frustriert. So wurde es bei mir immer schlimmer. Und ich war so verzweifelt dann als 15-Jähriger, 16-Jähriger, dass ich irgendwann mal sagte, Jesus Christus, ich höre auf. Das ist so ein Krampf, ich habe den Eindruck, ich mache mehr kaputt als ganz. Wenn du andere Menschen durch mich erreichen willst, dann tu es, ich stehe dir zur Verfügung, aber ich scheide aus, ich kann das nicht. Es geht nicht immer so prompt. Am nächsten Tag kommt ein Schüler auf mich zu und sagt, Achim, wie ist das mit dem Glauben? Das musst du mir aber erklären. Ich habe fast geweint vor Freude. Das ist Glauben. Glauben heißt nicht auf dieser Welt Gott spielen, sondern Glaube bedeutet Mensch werden und Gott Gott sein lassen. Er hat die Initiative in dieser Welt, er hat die Initiative in unserem Leben. Und deshalb sagt Paulus auch, rühme ich mich gerade meiner Schwachheiten und meiner Grenzerfahrungen. Da habe ich das Geheimnis des Glaubens gelernt. Auf irgendeiner begeisterten Freizeit begeistert zu sein, mitten unter Starken stark zu sein, das ist nicht das Problem. Sondern festzustellen, ich werde mitten in meiner Anfechtung plötzlich wieder eingeholt. Auf Freizeiten habe ich so viel gelernt, fuhr nach Hause und habe gehofft, hoffentlich kann ich mir das erhalten. Und weg war's. Und wenn dann plötzlich beim Bibellesen oder mitten im Wald beim Spaziergang, ich plötzlich wieder merkte, dass Gott mich beim Namen ruft, dass er in meinem Alltag ist, wo ich ihn wieder vergessen habe, da habe ich dann verstanden, was Paulus mit dem Rühmen der Schwachheit meint. Das Geheimnis unseres Glaubens ist Christus als der Auferstandene in unserem Leben und bei uns. Nicht wir selber. Dies allerdings ist nichts, was ich heute einmal in diesem Blitzlicht, das wir eben sahen, verstehen. Und dann habe ich es für immer. sondern weil wir Menschen sind, vergessen wir es ständig. Wir schneien Flocke für Flocke immer wieder ein und plötzlich merken wir, dass wir wieder ganz eingedeckt sind, wieder ganz träge und verschlafen sind. Dieses von Gott sich lieben lassen und in Schwachheit tragen lassen, will gelernt sein. Ich erinnere mich dran, als in dieser selben Zeit, so als fortgeschrittener Teenager, von Corrie ten Boom ein Buch gelesen zu haben. Und sie berichtete einmal, sie habe Gott um Geduld gebeten. Und dann ging am nächsten Tag alles schief und dann hat sie abends gebetet und hat gesagt, da ist die Post falsch zugestellt worden. Ich habe eigentlich um Geduld gebeten und ich habe nicht um Leiden gebetet. Und dann wurde es noch schlimmer und es ging wieder alles schief, bis sie irgendwann verstand, dass Geduld nur zu lernen ist in Belastung. Auch hier wieder ist der deutsche Begriff Geduld so passiv. Nicht Geduld heißt Kopf einziehen und abwarten. Der Begriff, der eigentlich hier steht, ist etwas ganz anderes. Das erinnert vielmehr an Olympiade. Es ist die Fähigkeit, drunter zu bleiben. Der biblische Begriff der Geduld bedeutet Belastbarkeit. Aushalten unter Belastung. Drunter bleiben können. Nun gibt es viele, die haben nie Sport gemacht. Und insofern kennen sie nicht die schöne Erfahrung, dass man Kondition aufbaut. Paulus liebt ja diese sportlichen Bilder. 1. Korinther 9 spricht er sogar vom Boxkampf. Für einen Christen ganz ungewöhnlich, dass Christen boxen. Nicht? Und dann übertragen sagt er, er ringt richtig mit anderen und mit sich selber und nimmt diese Sportbilder. Das Interessante ist, es ist eine wunderschöne Erfahrung, wenn man Kondition aufbaut. Ich selbst laufe gerne, ich wohne auch am Wald, nicht ganz so schön wie hier, aber fast so schön. Und wenn ich zu lange am Schreibtisch sitze und bin müde, dann jogge ich durch den Wald. Und Leute, die selbst nicht laufen, können sich nicht vorstellen, dass man sich an einer Steigung freut und die Kraft genießt, die man aufbaut, wenn man regelmäßig läuft und sich anschließend ganz anders fühlt. Wir müssen es als Christen lernen, Belastungen einzuüben. Nicht immer nur zu schlängeln und zu sagen, wo ist der kürzeste Weg mit dem geringsten Widerstand in unserem Leben. Herausforderungen anzunehmen. Das sieht für die Älteren unter uns sicherlich ganz anders aus als für die Jungen. Es gilt aber für uns alle. Ein Berg, den ich vor mir habe, der kann wie eine Wand mir Angst machen. Er kann aber auch eine Herausforderung sein. Und kennen wir dies nicht alle, dass wir bestimmte Dinge im Alltag an einem Tag so erleben, dass wir sagen, was soll der Tag schon bringen, der mit dem Aufstehen beginnt? Der ist ja schon gleich verloren, wenn so ein finsteres Programm der erste Schritt sein soll. Und andere Tage, an denen wir hochspringen und sagen, okay, das bewältigen wir, das kriegen wir unter die Füße. Geduld ist die Fähigkeit, auf Probleme zuzugehen. Geduld ist die Fähigkeit, daran festzuhalten, dass Gott in meinem Leben wirkt. Und wer das einmal erlebt hat und so eine Kondition im Glauben beginnt aufzubauen, der hat dann Bewährung, das heißt Erfahrung. Wir sind so ungeduldig mit uns im Heilungsprozess und wir meinen, wir müssten die Abschlussprüfung schon am Anfang machen. Erfahrung gibt es sehr wohl im Glauben. Wachstum im Glauben bedeutet, dass man immer mehr Erfahrung hat. Aber Erfahrung in dem Sinne, dass man genau weiß, jetzt geht die Welt mal wieder unter, das ist bei dir aber nicht das erste Mal, die ist schon tausendmal untergegangen, häng die Sache tief, nimm es nicht ganz so ernst. Jetzt meinst du, Gott könnte dich nicht lieben, da lachen ja die Engel, das hast du schon so oft einsehen müssen, dass er dich doch liebt, also nimm dich nicht ganz so ernst. Es ist die Erfahrung, dass wir uns selbst relativieren, es ist die Erfahrung, dass wir merken, die Berge sind dann doch nicht so hoch. Und immer wenn du meinst, die Welt geht unter, ging sie dann doch wieder auf. Die Erfahrung also, es geht weiter und das mündet ein in eine grundlegende Hoffnung. Die Frage, ist die Schuld vergeben? Ja. Die Frage, ist denn der Schaden, der durch Sünde angerichtet wird in unserem Leben, beseitigt? Da müssen wir sagen, ja und nein. Nicht alle Schwachheiten die Folge unserer Sünde sind und die Folge anderer Sünde sind schon behoben. Teilweise leben wir noch mit Einschränkungen. Teilweise schon wird der Schaden geheilt. Und diese Offenheit unserer Gegenwart müssen wir anerkennen und erkennen, um froh zu sein in dem, was wir haben. Sehr viele Christen machen nämlich den Fehler, dass sie die Schwachheit ihres Lebens für einen Mangel an Glauben halten, für einen Mangel an Wachstum. Aber bis zur Erscheinung Jesu Christi sind wir immer noch auf Station untergebracht und liegen wir immer noch und laufen auf den Gängen rum in unseren Nachthemden, weil wir Patienten bleiben. Es ist falsch, dass irgendein Christ ganz heil ist vor der Wiederkunft Christi. Es gibt keinen, der das sein wird. Und insofern müssen wir es lernen, diesen Widerspruch in unserem Leben, das Erfahren von Grenzen, von Schmerzen, von Enttäuschungen, auch eigenem Versagen, immer wieder uns bewusst zu machen. Schuld und Schaden. Schuld ist schon ganz vergeben, Schaden teilweise schon geheilt, immer mehr geheilt. Aber es wird Schaden bleiben, bis wir einmal vor Christus stehen und erst dann wird aller Schaden geheilt. Wie aber, so fragen wir uns, sollen wir denn mit diesem einerseits, andererseits, teilweise geheilt, teilweise noch krank, teilweise erfolgreich und stark, teilweise schwach, wie sollen wir damit leben können? Nun, Paulus lässt seine Römer nicht in der Luft hängen, sondern er macht deutlich, wie ist das möglich, mit so einer Mittelmäßigkeit bei sich selber leben zu können, indem er die Grundlage vor Augen führt. Und hier freut er sich wirklich wieder wie ein Kind in Christus und führt uns Beweisgänge vor, um uns deutlich zu machen, warum wir trotz aller Trübsal und aller Schwachheit Grund haben, uns überschwänglich zu freuen. Christus ist doch zu der Zeit, als wir seine Feinde waren, erklärtermaßen, für uns gestorben. Was heißt das eigentlich? Es stirbt doch normalerweise niemand für einen guten Menschen. Natürlich, Paulus schränkt ein, eine Mutter mag für das Kind ins Wasser springen, um es zu retten. Aber da ist eine besondere Beziehung. Christus aber hat sein Leben für uns eingesetzt, als wir erklärte Feinde waren, nichts von ihm wissen wollten, unfähig waren, unversöhnt mit ihm. Wofür steht das? Gott erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Hier müssen wir ein bisschen Psychologieunterricht einschieben. Liebe ist nicht gleich Liebe. Es gibt ganz verschiedene Formen von Liebe und Zuneigung. Normalerweise erfahren wir und überwiegend in unserem Leben eine Liebe, die immer mit unserer Leistung und unserer Qualität zu tun hat. Wir kennen das. In einem Jugendkreis ist ein Mädchen auffallend, nach dem Geschmack der Zeit, schön. Der Geschmack der Zeit ändert sich zwischen etwas korpulent und manchmal magersüchtig, nicht? Also das darf keinen irritieren, das ist immer zeitbedingt. Aber so ein Mädchen hat plötzlich 20 Verehrer. Warum? Sie strahlt Attraktivität aus und alle kümmern sich drum. Daneben sitzen Mädchen, die sind vielleicht charaktervoll und in vieler anderer Hinsicht viel schöner und viel wertvoller, aber sie entsprechen nicht dem Reiz der Zeit. Die bekommen keine Aufmerksamkeit. Bei Männern geht das umgekehrt genauso. Bei kleinen Kindern ist es so, ich hatte vorhin schon das Beispiel einer Dreijährigen oder eines Dreijährigen, der Nachschub bekommt in der Familie und plötzlich nicht mehr im Mittelpunkt steht. Die Großeltern stürzen sich immer auf die stupsigste aller Nase und die kieksigste aller Stimmen und deckeln sie mit Schokolade ein. Und die etwas Älteren, die schon rauswachsen und bekommen schon andere Gesichtszüge, die fühlen sich plötzlich abgedrängt und sagen, wo führt das denn hin? Eben war ich noch der Star, jetzt stehe ich plötzlich am Rand. Wer ist denn da gekommen und hat mir die Show gestohlen? Die normale Erfahrung menschlicher Liebe ist, ich bekomme so viel Liebe, wie ich wertvoll bin. Das Liebenswerte wird geliebt, das Liebenswürdige wird geliebt. Wir nennen das vom Griechischen her, das ist Eros. Wobei wir mit Eros nicht nur die Liebe meinen, die innerhalb der Erotik nach diesem Prinzip funktioniert, das Schöne wird geliebt, sondern auch eben, wenn Großeltern das kleinste Kind am meisten verwöhnen, weil es Eros hat. Das ist dann diese Stupsnase, dieses Kieksige. Nicht, das kriegen die Kinder mit, damit die Eltern, auch wenn sie nicht so aufgeweckt sind, merken, hier ist Pflege angesagt. Das ist eine Regel der Natur, dass dann auf jeden Fall mal schon ein bisschen Aufmerksamkeit geweckt wird. Das ist das Prinzip des Eros. Ich muss etwas bringen, ich muss etwas darstellen, ich muss attraktiv sein, dann bekomme ich Zuwendung. Das ändert sich nicht im Jugendkreis. Derjenige, der gut drauf ist, steht im Mittelpunkt. Das ändert sich auch nicht in Gemeinden. Jemand, der galant ist, jemand, der charmant ist, jemand, der das richtige Wort hat, jemand, der die richtige Ausstrahlung hat, auf den fliegen sie alle. Und die anderen stehen daneben und fühlen sich zurückgesetzt. Beim Eros ist es so, dass die Liebe immer ausgeht von demjenigen, der geliebt wird. Ich muss schön sein, dann kriege ich auch Liebe. Ich muss attraktiv sein, ich muss artig sein oder wie immer, dann bekomme ich Anerkennung. Und so komme ich in den Leistungsdruck, denn die Liebe, die ich brauche, um zu leben, muss ich selber veranlassen. Ich muss was tun, damit ich geliebt werde. Die Agape, die Liebe Gottes, wie sie im Neuen Testament beschrieben wird, ist genau umgekehrt. Christus ist nicht für uns gestorben, als wir besonders kieksig und nett und mit Kindchenschema und Ausstrahlung waren, sondern Christus ist für uns gestorben, als wir Feinde Gottes waren. Gottes Liebe trifft nicht die Liebenswerten, sondern umgekehrt. Gott liebt uns nicht, weil wir wertvoll sind, sondern bei Gott erkennen wir unseren Wert darin, dass er uns liebt. Bei Gott erkennen wir unseren Wert darin, dass er uns liebt. Und das ist genau das Gegenteil. Gottes Liebe ist in der Tat völlig voraussetzungslos und bedingungslos. Wenn wir also daran leiden, dass wir noch so unattraktiv als Christen sind, Gott leidet nicht daran. Denn er hat uns schon vollkommen geliebt, als wir noch nicht einmal was von ihm wissen wollten. Und nun legt Paulus noch eins drauf und hat einen doppelten Beweisgang. Er sagt nämlich, wenn Christus schon uns vollkommen geliebt hat, als wir noch erklärte Feinde waren, was meint ihr wohl, was er von uns denkt, nachdem wir jetzt seine Freunde sind? Und wenn Christus bereit war, sein eigenes Leben dahin zu geben, um in den schmerzhaften und grausamen Tod zu gehen aus Liebe, wie viel leichter wird es wohl dem Auferstandenen fallen, aus der Fülle seines Lebens uns alles zu geben und zu verwöhnen. Merken wir, das ist ein doppelter Beweis. Erstens, als Feinde schon vollkommen geliebt, wie sehr liebt er uns dann jetzt als Versöhnte? Und wenn er bereit war, alles Leiden auf sich zu nehmen, wie viel leichter wird es ihm fallen, uns jetzt zu verwöhnen aus dem Reichtum seiner Auferstehung. Das kostet ihn nichts, das hat er alles umsonst von seinem Vater bekommen. Wir können mit der Halbheit unserer Heilung, wir können mit der Inkonsequenz unseres Glaubens nur dann versöhnt umgehen, wenn wir verstehen, dass Gott uns schon längst versöhnt hat. Jeden Morgen, an dem wir aufstehen, gibt es einen, der sich an uns wahnsinnig freut. Und das ist Gott. Ja, er freut sich an uns, wenn wir mit guten Vorsätzen aufstehen. Nein, er freut sich immer an uns, weil er uns liebt und nicht etwas von uns. Und dies ist nun ein Punkt, den viele von uns in ihrer Biografie noch nie erlebt haben. Jemand, der so eine Liebe einmal ahnt, ob er sie direkt erfährt oder nur ahnt, der kapiert überhaupt erst, was Evangelium ist. Und umgekehrt, ich ernte immer wieder, und da bin ich in guter Tradition mit Luther und Paulus und all den anderen, die Evangelium verkündigen, größten Widerspruch, wenn man Evangelium verkündigt. Fast Ärger, fast Aggression. Warum? Nun, weil jemand, der die echte Liebe nicht kennt, es nicht aushält, wenn von Liebe gesprochen wird. Dann muss die Liebe immer runtergedrückt werden auf die Ebene von Gesetzlichkeit. Aber wir müssen uns doch der Berufung würdig erweisen. Natürlich sollen wir das, aber wir sollen es doch nicht, damit wir geliebt werden, sondern weil wir geliebt werden. Dasselbe gilt doch auch im Zwischenmenschlichen. Natürlich ist es so, dass die Zusage, ich liebe dich, wie du bist, ja nicht zur Konsequenz hat, dass der Mensch sagt, ja, dann kann ich ja jetzt wirklich die Wutz rauslassen und mich gehen lassen, du liebst mich ja sowieso, wie ich bin. Nein, das Komische ist genau das Gegenteil. Eine Liebe, bei der ich spüre, dass sie mir von vorne bis hinten, von oben bis unten und in jeder Stunde und in jeder Dunkelheit gilt, verändert mein Leben. Ein Mensch, der sich so getragen und geliebt weiß, wie er ist, verändert sich. Und das ist das Geheimnis der Liebe. Es gibt keinen stärkeren Imperativ, kein stärkeres Gebot. Es gibt keine größere Herausforderung, kein wirksameres Gesetz als die Aussage, ich liebe dich so, wie du bist. Aber ich gefalle dir doch gar nicht, ich tue dies und jenes nicht recht. Das ist davon unabhängig. Ich liebe dich. Ich sage ja nicht, dass alles das, was du falsch in deinem Leben machst, ich liebe und dass das notwendig dazugehört. Dieses Geheimnis, dass wir als Person von Gott vollkommen geliebt sind und er sich an uns freut. Bei Evangelisationen komme ich gerne auf Lukas 15 zu sprechen, das ist auch naheliegend, das sind die drei Gleichnisse vom Verlorenen. Und dort hat Jesus einmal gesagt, dass sich der ganze Himmel freut, wenn ein Mensch umkehrt zu Gott, in die Gemeinschaft und in die Liebe zu Gott. Ist uns das bewusst? Dass wenn heute in der Besinnung auf das Evangelium, auf den Römerbrief, einer ins Bett geht, in der Dankbarkeit, von Gott geliebt zu sein, in der Offenheit, sich ganz lieben zu lassen und endlich ganz das zu sein, was wir sind und nicht irgendwas anderes, ohne Feigenblätter zu leben und einfach nur Gott zu erlauben, ihn vollkommen zu lieben. Dann tobt, Hausordnung hin oder her, der ganze Himmel und auch in den Gängen. Die feiern ein Fest. Die feiern im Himmel ein Fest. Warum? Warum freuen die sich so? Weil ein Mensch sich endlich wieder lieben lässt. Weil ein Mensch sich lieben lässt. Sind wir nicht sehr verdreht? Wir haben jahrzehntelang immer gesagt, wir müssen was tun, wir müssen die Welt verändern, wir müssen uns verändern, wir müssen unsere Umgebung verändern, dann erst ist Gott mit uns zufrieden. Und haben Gott in seiner Liebe völlig missverstanden. Was Gott will, ist nicht etwas, was er will, sind wir selbst. Und zwar so, wie wir sind. Und wenn wir sagen, das können wir uns nicht vorstellen, ich muss immer schon den Spiegel beim Rasieren abhängen, deshalb kommen wir auch alle so vernarbt daher als Männer, Der Himmel kann uns anschauen, ohne vergrämt zu sein. Er freut sich. Ich möchte auf Folgendes ganz dringend hinweisen. Ich weiß, dass die wenigsten von uns zwischenmenschlich von ihren Eltern oder in ihrer Ehe oder von den Kindern so eine Liebe je erlebt haben. Meine seelsorgerliche Erfahrung ist aber, es sind oft gerade die Menschen, die dies nicht erlebten, aber umso mehr wissen, insgeheim, auch wenn sie es nicht auf den Begriff bringen können, dass das das ist, wovon sie leben würden und was sie brauchen und warum sie ihr Leben lang immer neben sich standen und sich fromm oder familiär oder auch beruflich immer so anstrengen mussten, immer pumpen mussten und nie ans Ziel kamen, immer hinterherlaufen, nie sich erreicht haben. Die wissen oft, wenn sie Evangelium hören, das ist es. Ich brauche Gott und ich brauche Gott in seiner Liebe. Dann bin ich heil, so unheil ich noch sein mag. Da liegt unser Heil, da liegt unsere Gerechtigkeit, wenn wir einen Gott finden, der uns so liebt. Und deshalb ist es Paulus wichtig, dass er nicht nur groß daher sagt, wir rühmen uns der Trübsale. Der Apostel weiß, was er sagt. Denn in den Trübsalen verstehen manche von uns das erste Mal, dass Gott wirklich uns liebt und nicht unsere Schokoladenseite. Ihm geht es nicht um unsere Leistung. Wenn er Leistung wollte, müsste er nur 10.000 Engel daher flattern lassen. Die würden das in einer Sekunde machen, was wir in unserem ganzen Leben nicht auf die Reihe kriegen. Nicht? Das ist nicht der Punkt. Dazu braucht uns Gott nicht. Sondern er möchte uns einbinden in sein Werk, weil er uns vollkommen liebt. Das ist der Grund. Gott braucht uns nicht. Er liebt uns. Aber weil er uns liebt, möchte er nicht mehr ohne uns sein. Und dann ist unsere Gegenwart geheilt. Auch wenn wir Schwachheit, Krankheit und Schmerz noch haben. Was uns heilt, ist die Beziehung. Und wir merken, wie der Kreis sich schließt. Ein dritter Aspekt von Sünde als Trennung. A war Schuld, B war Schaden und C ist das Schicksal. Es ist etwas ganz Seltsames mit der Sünde. Dass sie Schuld ist, ist ganz klar. Dass sie Schaden anrichtet, können wir auch noch verstehen. Denn wenn Gott uns liebt, dann verbietet er uns und rät uns ab von Dingen, die uns schaden. So wie liebende Eltern ja nicht aus schlechter Laune heraus ihren Kindern etwas verbieten, sondern sie einführen in die Gefahren des Lebens. Nicht? Es geht ja nicht darum, dass sie neben den Zebrastreifen rausspritzen wollen, die Kinder, und die Eltern gönnen ihnen das nicht, sondern sie wissen um die Gefahr, dass dein Auto kommen kann. Deshalb bitte bleib stehen und guck nach links und nach rechts. Das hat doch Sinn. So verbietet uns Gott doch nicht, weil er uns Sachen nicht gönnt, sondern er weiß, was uns schadet. Schuld ist es und Schaden und wir sollen es lassen, weil es schadet. Aber den Schaden, den wir anrichten, haben wir oft nicht mehr in der Hand. Was ich bisher sagte, könnte ich mit dem Bild beschreiben. Kinder spielen mit Backsteinen, weil gebaut wird und ein Dummerle kommt auf die Idee, die Backsteine hochzuwerfen und zu gucken, was dann passiert. Dann schreit Mutter oder Vater dazwischen, weil sie wissen, das Verbotene des Hochwerfens der Steine hat ja einen direkten Zusammenhang mit dem Schaden, der anschließend angerichtet wird, nicht? Sie brüllen also, springt zur Seite oder die Eltern greifen und versuchen, den Stein aufzufangen. Es gibt aber eine Steigerung noch von Schaden, wenn nämlich durch einen rollenden Stein immer mehr Steine ausgelöst werden. Das ist im Gebirge. Warum soll man bei Bergwanderungen keine Steine werfen, die kullern noch so schön? Nun, weil die Gefahr besteht, dass nicht nur dieser eine Stein einen anderen trifft, sondern dieser eine Stein weitere mitnimmt und mitnimmt und mitnimmt und plötzlich habe ich selbst die Sache nicht mehr in der Hand. Ja, noch schöner das Bild der Lawinengefahr beim Skifahren. Nicht? Warum soll man in ungesicherten Alpengebieten nicht Skifahren? Nun, man kann eine Lawine auslösen, die oft genug den Menschen selbst mitreißt. Und dann ist es mit der Buße zu spät. Dann kann ich nicht mittendrin sagen, wenn der Schnee über mich geht, hurra, ich fahre jetzt wieder zurück. Sondern dann, hoppla ho, geht's ins Tal und wehe mir, ich bleibe unter dem Schnee liegen. Sünde hat ihre Tragik nicht nur im unmittelbaren Schaden, den sie anrichtet. Den sehen wir, den können wir manchmal sogar heilen. Es ist der klebrige Schicksalscharakter von Sünde. Eine Tat wird zur Wiederholung, eine Wiederholung wird zur Gewohnheit und wir geben allmählich die Herrschaft über unser Leben an die Sünde ab. Zu guter Letzt ist der Mensch gar nicht mehr Herr im eigenen Haus, sondern er wird gelebt, er wird bestimmt. Er lebt einen Clan ab, er läuft nach Regeln, die er selbst weder einsieht noch selbst so will. Nun gibt es hier einige, die gucken ganz ernst, die haben das verstanden. Wenn wir das jetzt draußen sagen würden, außerhalb unserer heiligen Hallen, dann würden natürlich manche sagen, das ist absoluter Quatsch, ich bin völlig frei. Wir können das sehr schön, also ich halte Rauchen nicht für die schlimmste Sünde, ich halte es für unvernünftig, ich rauche auch nicht, aber es ist ein Beispiel, also deshalb bitte jetzt nicht die Raucher unter uns erschrecken. Es gibt Dinge, die noch schlimmer sind, das ist unbestritten. Aber erlauben Sie mir das Beispiel. Sie kennen alle die Werbung, ich rauche gern. Das ist ganz fantastisch gemacht und sehr entlarvend. Wenn ich als Mensch nicht tun kann, was ich will, zum Beispiel das Rauchen lassen, dann drehe ich das Ding einfach um und tue so, als wollte ich ja sowieso gerade, um dann anschließend zu sagen, ich tue immer nur, was ich will. Nicht? Wenn ich also nicht kann, was ich will, aufhören mit Rauchen, dann tue ich einfach, was ich kann. Ich rauche gerne. Und gehe als ein freier Mensch aus dem Diskurs heraus. Nicht? Wenn ich nicht kann, was ich will, dann will ich einfach, was ich kann und bilde mir ein, zu können, was ich will. Ganz einfach. So mogeln wir uns durch unser ganzes Leben. Durch die Prüfung wollte ich sowieso gerade fallen. Bei der Frau wollte ich überhaupt nicht ankommen, die finden ja alle gut. Das heißt, wir beschummeln uns die ganze Zeit und tun so, als hätten wir unser Leben voll im Griff. Dabei sind wir im Griff. Sündenerkenntnis bedeutet, zu merken, wo wir Strukturen in unserem Leben haben, die unheilvoll sind. Was ist Sünde? Sünde ist, ja jetzt sind wir versucht zu sagen, alles was böse ist, oder noch mit dem Gnitzenblick der Kinder, Sünde ist, was verboten ist, aber besonders gut schmeckt. Nicht? Also die Äpfel im Nachbargarten schmecken viel besser als die eigenen, weil es verboten ist. Das ist aber viel zu harmlos. Sünde ist alles, was die Liebe einschränkt zu Gott und anderen, und Sünde ist alles, was das Leben einschränkt und schadet. Wenn das aber stimmt, kommt einiges durcheinander. Wir haben uns so schön daran gewöhnt, als gesetzte fromme Leute, klar zu bestimmen, was Sünde ist, das ist immer das, was andere tun, und zu bestimmen, was erlaubt ist, das ist das, was wir tun. Und so haben wir Leitplanken links und rechts. Also zum Beispiel, dass wir sagen, ein Christ trinkt nicht übermäßig, weil ich sowieso gerade nicht zum Alkoholismus neige. Ich käme aber nicht auf den Gedanken, als Hans-Joachim Eckstein und Professor zu sagen, ein Christ darf nicht zu viel arbeiten. Denn das ist der Punkt, dass man wird gar nicht Professor, wenn man an dem Punkt nicht inkonsequent ist. Das heißt also, Workaholic sind wir alle, sonst wären wir nicht Professoren geworden. Der Punkt ist, dass wir die Sünde von ihrem Wesen her verstehen. Als Trennung von Gott und als Minderung von Leben und Liebesfähigkeit. Das ist es. Wenn das aber stimmt, gibt es sehr viele Dinge, die gar nicht fromm sind und trotzdem nicht Sünde. Wenn ein Christ irgendetwas genießt, was weder einem anderen Menschen schadet, noch ihm selbst schadet, das ist immer die Voraussetzung, sondern wenn er es mit Dankbarkeit genießt, dann ist es Gottes Wille und erlaubt. In Korinth zum Beispiel, da gab es Starke, die sagten, wir können Fleisch, das eigentlich im Tempel für Götzen geopfert wurde, wir können das Fleisch essen. Warum? Wir sprechen das Tischgebet, mir ist vollkommen wurscht, wo das herkommt. Ich nehme es als Geschenk Gottes, denn er ist der Schöpfer des Fleisches. Und Paulus sagt, du hast recht, es schadet dir ja nicht. Und wenn du es in Dankbarkeit isst, ist es für dich ganz in Ordnung. Für die Schwachen in Korinth war es aber eine Anfechtung. Die kommen selbst aus heidnischen Götzendienst. Für die war das unmöglich, das zu tun. Und Paulus sagt den Starken, wenn du für dich bist, darfst du es getrost essen mit deinesgleichen. Bitte aber nimm Rücksicht, wenn es einem anderen schadet. Ey, wie kompliziert ist Paulus? Hätte doch gesagt, seid alle Vegetarier oder isst alle Rindfleisch, egal ob es aus England kommt oder nicht. Dann wäre das viel einfacher zu handhaben. Aber Glauben in der Gegenwart ist viel mehr, weil es Beziehung ist. dass wir bei allen Dingen unseres Lebens fragen, fördert es meine Gottesbeziehung, fördert es das Leben meiner selbst und anderer Menschen oder behindert es das? Und umgekehrt, wir können auch mit unserer Frömmigkeit sündigen. Wenn nämlich unsere Frömmigkeit ein Ausdruck ist, dass wir angeben wollen vor Gott und anderen Menschen, dann sind wir genauso wie die Pharisäer in Matthäus 6, die mit ihrem Gebet, mit ihrem Fasten und mit ihrem Almosen angeben und sich damit von Gott entfernen. Das heißt, es ist nicht so einfach, dass wir sagen können, wir haben in Langensteinbach oder in unserer methodistischen Gemeinde oder in unserer landeskirchlichen Gemeinde einen klaren Katalog, was verboten ist. Links und rechts eine Leitplanke. Und wenn wir das nicht tun, kannst du dazwischen tun und lassen, was du willst. Das wäre nicht Liebe. Nicht? Liebe ist nicht, dass ich sage, man muss nur Grenzen beachten und dann kann man getrost auseinandergehen in der Mitte. Sondern Liebe bedeutet, dass wir in allem, was unser Leben bestimmt, immer fragen, wie ist Christus hier einbezogen? Fördert es das Leben Christi und mein eigenes und das Leben anderer? Oder ist es dafür abträglich? Das Leben, das wir leben, ist jetzt schon in einer Weise frei von der Sünde, sagt Paulus. Und ich habe die Uhr im Blick und weiß jetzt nicht, dürfen wir noch... aber weil ich dann einen neuen Text vorlese, würde ich fast vorschlagen, wir reißen alle Türen auf und singen ein Lied zwischendurch. Ist das erlaubt? Ja?
Das ist keine Sünde. Gut.
Das fördert mindestens das
Und wir machen ja die Seitentüren auf, stehen auf, schütteln uns ein bisschen aus und nehmen das Lied 256 und singen die vier Strophen.
Was fehlt? Die richtige Brille?
256.
Thank you. Ach, das heißt auch mit dir leiden, was Zeugen früher in die Welt gestellt. Doch wird von mir dem Licht des Lebens noch jene Dunkelheit erwählt. Jesus, wir nach meinem Gruß, wir folgen, weil du bist, der du bist, einzigartig.
Die Gerechtigkeit Gottes als Antwort für unsere Gegenwart, von der Schuld der Sünde definitiv jetzt schon gerettet, gerechtfertigt, vom Schaden der Sünde großenteils geheilt und da, wo der Schaden uns noch quält, umfangen von seiner Liebe. Aber C, wie ist es dann mit dem Schicksal der Sünde, mit der Eigendynamik der Sünde in unserem Leben? Da, wo die Sünde selbst zur Herrin wird. Römer 6, 1 folgende möchte ich kurz verlesen, damit wir es alle wieder vor Augen haben. Was sollen wir hierzu sagen? Sollten wir denn in der Sünde beharren, auf dass die Gnade desto mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir abgestorben sind? Oder wisset ihr nicht, dass alle, die wir in Jesus Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus ist auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir in ihn eingepflanzt sind zu gleichem Tode, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Weil wir ja wissen, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde aufhöre, dass wir ihn fort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt und frei von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. Also auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebet Gott in Christus Jesus. Als Christen ist unser alter Adam, unsere alte Eva, ersäuft. Aber stöhnte einst Luther, das Biest kann schwimmen. Es wird uns zugesagt, dass wir als Christen neu geboren werden. Aber was ist mit uns, wenn wir uns überhaupt nicht wie neugeboren fühlen? Es heißt vollmundig bei Paulus in 2. Korinther 5, Vers 17, wir seien jetzt schon eine neue Schöpfung. Aber was ist, wenn wir uns gar nicht neu erschaffen fühlen? Hier tun sich für viele von uns Abgründe der Verzweiflung und Enttäuschung im eigenen Leben auf. Woran liegt es? Ich erinnere mich daran, dass ich am Anfang dachte, dass ich wahrscheinlich mich nicht richtig bekehrt habe. Dass Gott schuld ist, wollte ich nicht behaupten. Und deshalb habe ich gesagt, dann muss es an mir liegen. Also habe ich mich nicht richtig bekehrt. Und ich fand später in einem Kalender, den ich als 16-Jähriger hatte, immer wieder ein Sternchen mit einer hochgesetzten 2. Das Sternchen stand für Geburt, die hochgesetzte 2 war jetzt nicht exponential, sondern das bedeutete die Wiedergeburt, weil ich immer wieder dachte, ich bin so enttäuscht, ich merke, ich bin immer noch der Alte, also muss ich mich nochmal bekehren. Und es gibt sehr viele Christen, die haben sich im Lauf ihres Lebens auf Evangelisation schon Absätze abgelaufen, vor lauter Bekehren und nach vorne gehen und in Nachversammlungen gehen, weil sie immer sagten, das war es noch nicht bisher, die Bibel redet vollmundiger vom Christsein. Was ist denn falsch? Dieser Text will genau gelesen werden. Das erste Missverständnis ist nämlich, dass Christen diesen Text Römer 6 lesen und sagen, die Sünde sei in ihrem Leben gestorben oder solle gestorben sein. Dies steht aber gar nicht hier. Die Sünde ist als Macht, Anfechtung und Bedrohung im Kreuz Jesu Christi verurteilt und verdammt, aber noch nicht ausgerottet und vertilgt. Sünde und Tod sind die letzten Feinde, die bei der Wiederkunft Christi vernichtet werden. Das heißt, wenn die Sünde sich in meinem Leben meldet, dann ist das nichts, was gegen das Evangelium spricht, sondern das Evangelium behauptet gar nicht, dass die Sünde als Macht und Möglichkeit bereits ausgerottet ist. Sehr wohl verurteilt und verdammt, aber noch nicht ausgerottet und ausgetilgt. Nun sind wir alle weise Christen und lesen unsere Bibel regelmäßig und sagen, das haben wir auch nie gedacht. Aber das zweite Missverständnis ist noch verbreiteter. Wenn es hier heißt, wir sollen der Sünde gestorben sein, dann kommen wir in diesen Zustand auch gar nicht anders hin, als dass wir selbst der Sünde absterben müssen. Das erste Missverständnis ist, die Sünde hat in meinem Leben abgestorben zu sein. Das zweite, dass wir selbst der Sünde absterben müssen. Und weil wir einerseits gerne Bibel lesen, aber andererseits nie genau hingucken, verwechseln wir Römer 6 immer mit den Nachfolgesprüchen in den Evangelien, wo Jesus seine Jünger auffordert, sie sollen ihr Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen. Da geht es um die Bereitschaft zu Bekenntnis und Martyrium. Das hat mit dem Absterben der Sünde aber dort gar nichts zu tun. Es steht hier überhaupt nicht, dass wir gekreuzigt werden müssen. Es steht hier überhaupt nicht, dass wir von uns aus absterben, egal wie. Und hier ist eine elende Not bei vielen seelsorgerlich entstanden, weil sie den Eindruck haben, ich bin nicht so, wie ich sein sollte, also muss ich mich verändern. Und sie fangen an sich rumzubasteln und es wird immer schlimmer. Wie wird der Christ, wie wird der Mensch gedacht und gesehen? Nun, ich hatte heute Morgen schon gesagt, immer in Beziehung. Und was das bedeutet, macht Paulus in dramatischer Weise in Römer 7, 14 folgende deutlich. Der Mensch lebt immer in Beziehung, entweder mit Gott oder mit einer anderen Macht als Gott. Römer 7, 14 folgende, ein Abschnitt, der den meisten Christen aus dem Herzen spricht. Denn wir wissen, dass das Gesetz an sich geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich ja zu, dass das Gesetz selbst gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, wohnt nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun ein Gesetz, das mir, der ich will das Gute tun, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein ander Gesetz in meinen Gliedern, das da widerstreit dem Gesetz in meinem Gemüte und nimmt mich gefangen in der Sünde Gesetz, welches ist in meinen Gliedern. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Und bevor Paulus zu Ende kommt, muss er sich selbst unterbrechen und muss Christus danken. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, weil das Bild zu gruselig ist, als dass es ohne diesen Dank einfach zu Ende führen könnte. Was haben wir hier in Römer 7, 14 folgende für einen Menschen vor uns? Uns selbst ist die korrekteste Antwort, aber damit haben wir noch nicht alle Fragen geklärt. Und wenn wir nach dem Sauerstoff und dem Singen etwas Geist noch haben, dann lasst mich eine Unterscheidung einführen. Wir streiten uns seit Jahrhunderten als Theologen, wer hier eigentlich redet. Wer ist dieses Ich? Redet hier Paulus von sich selber oder redet er nur rhetorisch, wie ich ja auch den ganzen Tag immer ich sage, obwohl ich gar nicht mich meine, sondern uns alle, das ist dann mehr eine Redefigur. Meint also Paulus sich selbst oder meint er den Menschen überhaupt? Und dann gibt es eine zweite Frage. Ist dieses Ich der Mensch, wie er vor Christus gelebt hat, der adamitische Mensch? Oder spricht hier ein Christ? Wenn man die Anteilnahme und die Begeisterung für diesen Text sieht, könnte man meinen, das muss ein Christ sein, der hier spricht, denn die meisten Christen finden sich in dem Text wieder. Es gibt kaum eine stille Zeit, in der man sich so verstanden fühlt, wie wenn der Text dran ist. Das Problem ist aber, dass dieser Text ja sagt, ich bin unter die Sünde verkauft. Das heißt, dass hier das Ich redet als unter die Sünde verkauft. So kann ein Christ aber nicht reden, denn er ist nicht mehr verkauft unter die Sünde, er ist frei gekauft. Andersrum, wenn ich sage, hier redet der Mensch, der Adam, die Eva, ohne Christus, dann wird nicht recht verständlich, warum dieser Mensch Gottes Willen tun will, weil ja der adamitische Mensch sich um Gottes Willen eigentlich gar nicht kümmert. Das heißt, mit dieser Schiene zeitlich, ist es der vergangene Mensch oder der gegenwärtige Mensch, kommen wir nicht richtig klar, weil das nicht richtig reinpasst. Der Fehler ist, dass wir diesen Abschnitt lesen und immer fragen, wie kann man das zeitlich zuordnen? Vor Damaskus oder nach Damaskus? Vor Bekehrung, nach Bekehrung? Was Paulus aber hier tut ist, und wie sollte er auch sein Niveau verlieren, das er von Anfang an hat, ihm geht es nicht um alten und neuen Menschen, sondern ihm geht es um den Menschen in Christus und um den Menschen unter Absehung von Christus. In Römer 7, 14 folgende spricht der Mensch ohne Christus, unter Absehung von Christus. Und das erklärt auch, warum sich Christen in dem Text wiederfinden, weil wir nämlich im Alltag uns immer wieder von Christus entfernen und dann genau die Herrschaft der Sünde in unserem eigenen Leben sehen. Es geht also nicht um eine zeitliche Unterscheidung früher oder jetzt, alter Mensch, neuer Mensch, sondern um das, worum es schon seit heute Morgen in der Gerechtigkeit Gottes geht, um die Frage in Beziehung oder in Trennung. Römer 7, 14 folgende ist in Trennung von Gott. Und im Wir mit Gott ist die Sünde nicht mehr im eigenen Leben Königin und Herrscherin. Das zu verstehen, dass die Lösung alleine in Christus liegt, ist das große Geheimnis. Denn wir haben gerade im Bereich unserer Heiligungsfrömmigkeit große Versäumnisse und Fehler in der Seelsorge und der Verkündigung gemacht. Weil Menschen merkten, ich bin noch an die Sünde verkauft, die Sünde herrscht noch über mich, also muss ich mich selbst abtöten. Haben sie sich selber mit Wurzel und Blüte aus der Erde gerissen und haben gedacht, Frömmigkeit bedeutet, sich selbst zurückzunehmen. Ich muss mich klein machen, ich muss mich fertig machen, ich muss mich kasteien, ich muss verzichten auf alles, was mir Freude macht. Das Ich, das Gott sieht, ist ein geliebtes Ich. Gott will nicht, dass wir uns zerstören, denn er liebt uns ja vollkommen. Unser Problem ist nicht, dass wir Ich, dass wir selbst, dass wir Person sind, so sind wir von Gott geschaffen und geliebt, sondern unser Problem ist allein, dass wir Ich, dass wir selbst, dass wir Person sein wollen ohne Gott. Die Isolation von Gott ist das Problem, nicht wir selbst. Und wie oft haben wir versucht, durch Zurücknahme unserer selbst Gott Platz zu machen? Da spielt auch dieser Vers Johannes des Täufers eine unheilvolle Rolle, wenn er hier reingebracht wird. Ich muss abnehmen und Gott muss zunehmen. Das sagt der Zeuge, der Vorläufer Jesu Christi ist. Es mag sein, dass manche von uns abnehmen, weil es gesünder ist, aber das ist eine andere Kategorie. Es geht ja jetzt hier um das Geistliche unseres Lebens. Du musst nicht abnehmen als Person, denn du bist von Gott geliebt. Und wenn du dich selbst zerstörst und fertig machst, was willst du denn Gott dann noch heiligen? Da ist ja gar nichts mehr übrig. Das heißt, wahrer Glaube, Glauben im Evangelium, ist in der Tat Selbstentfaltung. Wenn ich nämlich mein Selbst als das Selbst verstehe, das der Schöpfer mir gegeben hat. Sich in Christus zu entfalten, bedeutet sich als Persönlichkeit zu entfalten. Nicht Zerbrechen des Willens, sondern Stärken des Willens. Das ist das, was das Evangelium macht. Ich erinnere mich dran, dass ich mal ganz entsetzt war, als ich das erste Mal eine Pädagogik, eine Erziehung kennenlernte, die man in der Pädagogik eine schwarze Pädagogik und Erziehung nennt, dass man nämlich sagt, man muss den Kindern früh den Willen brechen. Man muss den Kindern den Willen brechen. Das ist nicht das, was das Evangelium tut. Das Evangelium stärkt den Willen. Natürlich widerspricht auch Liebe, das habe ich immer gesagt, nicht? Ihr habt mich richtig verstanden. Liebe ist nicht Gott einen lieben Mann sein lassen. Aber das Kind muss nicht zerbrochen werden, das Kind braucht Liebe. Und die Erwachsenen, die wir sind, wir brauchen Liebe. Wenn ich in Römer 6 reinschaue, steht da nichts davon, dass die Sünde gestorben ist. Nichts davon, dass wir unser Selbst schikanieren müssen, uns kaputt machen müssen und zurücknehmen müssen. Sondern was steht hier? Christus ist ein für alle Mal für uns gestorben. Keiner von uns wurde je als Christ gekreuzigt. Die wir hier sitzen auf jeden Fall alle nicht. Keiner von uns muss selbst das tun, was hier beschrieben wird. Unser Heil liegt in Kreuz und Auferstehung Jesu Christi. Das heißt, Christus ist für uns gestorben und das macht uns frei. Aber warum wird überhaupt von Absterben geredet? Das Missverständnis liegt doch schon in dem Begriff. Das klingt so düster. Nun, Paulus gebraucht in Römer 7 ein etwas makaberes Bild. Die heutigen Frommen würden das kaum erfinden, aber weil Paulus es gebraucht, kann es mir hier nicht verboten werden. In Römer 7 also sagt er, eine Frau war verheiratet mit einem Mann und weil sie Jüdin ist, kommt sie von dem Mann nicht los. Offensichtlich setzt Paulus voraus, die war nicht sehr glücklich verheiratet. Ein jüdischer Mann kann seine Frau entlassen, aus irgendeinem fadenscheinigen Grund, muss ihr nur einen Abschiedsbrief geben, dass das Ganze quittiert ist. Eine Frau kommt nie raus aus der Beziehung, nicht erknüpft also ein jüdisches Recht an. Außer, jetzt wird's makaber, durch den Tod. Das heißt, eine jüdische Frau kann nur dann einen anderen Mann heiraten, der ihr entspricht und der heilvoll für sie ist, wenn der andere grausam war, durch den Tod. Tod, durch den Tod erlöschen alle Ansprüche. Da muss es bei uns klingeln, darum geht es beim Abgestorbensein der Sünde. Es geht darum, dass wir durch unser Leben und durch das Leben der Vorfahren uns an die Sünde verkauft, verschenkt und verraten haben. Wir uns selbst. Und dass nun die Sünde in unserem Leben regiert und uns bestimmt, wie eine Sklavenhalterin im Römischen Reich Anspruch hat auf den Sklaven, einen Sklavenhalter, und der Sklave um nichts weglaufen kann. Und läuft er weg, dann wird er eingeholt und gestraft. So sind wir an die Sünde verkauft. Wir sind im Christi Kreuz und Liebe von der Sünde befreit und erlöst. So wie wenn ein Sklavenhalter einen Sklaven an einen anderen verkauft und dann der Sklave einen neuen Ausweis bekommt und dem neuen Herrn gehört, so gehören wir jetzt Christus, um bei ihm frei zu sein. Hurra, sagen wir am ersten Tag unserer Freiheit. Jetzt kann ich zu meinem alten Herrn laufen, die Ärmel hochkrempeln und ihm richtig zeigen, wie gut ich drauf bin. Ich bin jetzt ein freier Mann. Das bekommt uns nicht gut. Die Freiheit eines antiken Sklaven besteht in der Beziehung zu seinem neuen Herrn. Wenn ein Sklave einfach weglief, um frei zu sein, dann war er freiwillig für alle Sklavenfänger. Unser großes Missverständnis ist, dass wir meinen, wir könnten von uns aus unser Leben verändern und das wäre von uns gefordert. Sind wir nun Sklaven oder sind wir nicht Sklaven? Wir sind frei, aber wir kapieren es nicht, dass wir frei sind. Da kommt der alte Sklavenhalter wieder und brüllt uns an wie gestern und wir fahren zusammen und rennen zu ihm und sind ihm gehorsam, obwohl er kein Recht mehr auf uns hat. Oder, um es mit dem anderen Bild des ersten Petrusbriefes zu sagen, nach wie vor ist die Sünde, nach wie vor ist der Böse wie ein reißender Wolf. Nur seit Kreuz und Auferstehung Jesu Christi liegt an der Kette. Und ich weiß nicht, ob ihr auch als Kinder dann oft den Unterschied eines freilaufenden Hundes und eines Kettenhundes erkannt habt. Nicht? Ein Kettenhund ist nur so mächtig, wie seine Kette lang ist. Der ist oft noch bissiger als ein freilaufender Hund. Aber er hat keinen Anspruch auf diejenigen, die außerhalb der Kette sind. Unser Fehler ist, dass wir die alte Existenz, all das Dunkle, all die Depression und Anfechtung und Abwertung immer wieder erfahren in unserem Leben und meinen, jetzt sind wir wieder ausgeliefert. Würden wir dann zu Christus laufen und wissen, dass wir in ihm frei sind, nur in der Beziehung zu ihm sind wir frei, nicht an sich, dann könnten wir es erfahren, was der Unterschied ist von einem Kettenhund und einem freilaufenden Hund, einem wilden Löwen und einem eingesperrten. Und dann wüssten wir, was es ist, einen Freibrief Gottes zu haben. Du bist erlöst. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Jetzt kommt die abschließende Testfrage und dann höre ich wirklich auf. Wann sind wir mit Christus gekreuzigt worden? Nun, hätte ich nicht vorhin das schon problematisiert, würde es vielleicht rausrutschen, seitdem ich meine Heiligung Fortschritte machte und seitdem ich meinen alten Adam richtig in mir bekämpft habe. Das scheidet aus, denn wir machen es ja nicht selber. Also gehen wir etwas zurück und sagen, bei meiner Bekehrung oder bei meiner Taufe bin ich mit Christus gekreuzigt worden. Auch das ist falsch. Wir sind auf Golgatha mit Christus gekreuzigt worden. Das war der entscheidende Tag. Einer der Väter wurde einmal von einem ernstmeinenden Pietisten gefragt, wann er denn wiedergeboren worden wäre. Und der Prediger wusste natürlich genau, worauf der hinaus wollte. Und er sagte im Jahre 30 am Kreuz von Golgatha. Das hat den Fragesteller etwas irritiert, weil er natürlich das Datum und die Uhrzeit wissen wollte, bei dem das biografisch festzumachen war. Und ich muss auch gleich dazu sagen, bei dem Ausdruck der Wiedergeburt war es auch etwas frech geantwortet, weil es tatsächlich nicht stimmt. Aber bei der Kreuzigung in der Tat ist es so. Es gibt kein anderes Heilsereignis als das Kreuz Jesu Christi. Und das reicht. Und wir brauchen kein weiteres. Alles das, was wir zur Freiheit mit der Sünde brauchen, das ist am Kreuz und in der Auferstehung für uns geschehen. Aber jetzt sagen wir, ich erfahre mich doch gar nicht als frei. Natürlich, wie denn auch? Wenn wir uns von Christi Kreuz her nicht verstehen, wenn wir uns nicht an ihn schmiegen und an ihn halten, dürfen wir uns auch nicht wundern, dass die Sünde vor uns keinen Respekt hat. Der alte Sklavenhalter hatte keinen Respekt vor wildlaufenden Sklaven, die frech wurden. Die hat er alleine wieder eingefangen und wurde mit ihnen fertig. Das ganze Geheimnis der Freiheit von der Sünde als Schicksal, als Macht, als Zwang, der Sünde als Sucht, liegt darin, dass wir die Gerechtigkeit Gottes einüben und einüben und einüben. Und das heißt Offenheit für Gott, angewiesen sein auf Gott, Freude an seiner Gnade und seinem Schenken. Wir sind so reich in unserem Leben, wie wir nah bei unserem Gott sind. Darin liegt unser ganzes Geheimnis. Und dann sind wir schon frei. Ja, und was ist jetzt, wenn wir nach Hause kommen und am dritten Tag kommt wieder unsere Lieblingssünde, was immer das ist, der Jähzorn oder der Geiz oder der Neid oder was immer, jeder hat eine andere, dann bin ich ja doch wieder beim Alten. Nein, das Kreuz Jesu Christi können wir durch unsere Sünde gar nicht kleiner machen. Das bleibt so groß, wie es ist. Wir müssen nur wieder zur Besinnung kommen und wieder da anfangen, wo Gott mit uns angefangen hat, uns besinnen auf sein Kreuz. Gerechtigkeit Gottes ist die Antwort auf unsere Sünde. Sünde als Trennung von Gott, als Verfehlung dessen, was wir sein sollen. Die Antwort auf Schuld, Schaden und Schicksal. Lasst uns unsere Freiheit einüben, indem wir unsere Abhängigkeit von Gottes Gnade und Liebe immer mehr lernen. Vielen Dank.